Ja, Babylon die Große ist das Thema und da gibt es zwei Kapitel in unserer Bibel im Neuen Testament. Das ist Enthüllung Kapitel 17 und 18. Und wir haben schon mal hier an dieser Stelle, als ich über Kapitel 14 referiert habe, uns das angesehen und auch in Kapitel 16, aber eben nur teilweise. In Kapitel 14 wird auf das organisatorisch-religiöse Babylon hingewiesen. Da heißt es zum Beispiel im Vers 8, und ein zweiter Engel folgt und sagt, die Gefallen ist Babylon die Große, die aus dem Wein des Krimmes ihre Hurereien alle Nationen gedrängt hat. Und was den politisch-wirtschaftlichen Teil von Babylon, dem endzeitlichen Babylon angeht, da hieß es im Kapitel 16, im Vers 19 schon mal, und die große Stadt wurde zu drei Teilen und die Städte der Nationen fielen und Babylon, die große, wurde vor Gott in Erinnerung gebracht, um ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zorns zu geben. Ja, Babylon im Tag des Herrn, das ist wichtig, ist somit ein Weltreligionssystem einerseits und zum anderen auch ein Weltwirtschaftssystem. Und ich möchte nochmal, um die Gesamtdeutung auch in diese Richtung zu lenken, darauf hinweisen, dass wir, als wir hier das Kapitel 1 besprochen haben, vor einiger Zeit, uns ganz deutlich gezeigt wurde, dass dem Johannes gesagt wurde, oder der Johannes selber sagt, er wurde im Geist versetzt, er war wesenhaft anwesend im Geist im Tag des Herrn, der bekanntlich noch in der Zukunft liegt. Auch von uns heute aus betrachtet. Das heißt, Johannes hat Dinge gesehen, die erst noch geschehen. Dazu gehört auch das Weltwirtschaftssystem Babylon und vorher das Weltreligionssystem Babylon. Wir müssen also darauf achten, dass wir die Geschehnisse recht einordnen, weil dem Johannes auch gesagt wurde, im Kapitel 1, Vers 19, dass er das, was er wahrgenommen hat, aufschreiben sollte, das, was danach kommt und was es bedeutet. Dieser Vers 19 wird ja oft auch in den Bibeln sehr schwach übersetzt, sodass man das dort nicht erkennen kann. Und so lernen wir heute auch, dass das Ursprungs-Babylon, da gehe ich später noch darauf ein, durchaus auch inhaltliche Bezüge für das endzeitliche Babylon hat. Und deswegen wollen wir uns mal ein wenig mit den Versen des Kapitels 17 beschäftigen. Es wird die ein oder andere Wiederholung, Überschneidung geben, aber das soll ja gut sein, um, wie Ralf gesagt hat, der Vergessenskurve entgegenzuwirken, so ähnlich war das. Und deswegen mag das auch gut sein. Also das Kapitel 17 fängt ja an, indem es ja heißt, und es kam einer der sieben Engel, die sieben Schalen haben, und sprach mit mir und sagte, komm herbei, ich werde dir das Urteil betreffs der großen Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt, mit welcher die Regenten der Erde hurten und die Bewohner der Erde wurden berauscht von dem Wein ihrer Hurerei. Ja, eingangs, als wir uns über die Lieder unterhalten haben, da hieß es, da müssen wir was Fröhliches singen, war so ein schlimmes Thema. Gell? Und ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber wir haben zumindest was Tröstliches gesungen. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir hier sehen, da ist ein Engel, der gehört zu den sieben Engeln, über die wir hier im Kapitel 15 schon gesprochen haben. Und diese sieben Engel haben ganz besondere Aufgaben und ich kann mich erinnern, dass wir damals hier auch festgestellt hatten, dass wenn es um heilsgeschichtliche Handlungen geht, diese Form der Boden, wir haben ja heute schon den Unterschied bei Angulas und sehen können, dass das auch Bode heißt eigentlich oder Künder und von welcher Form der ist ja zweitrangig zunächst mal, ob das ein Geistwesen ist oder ein Mensch aus Fleisch und Gebein, beides ist möglich, dass diese Engel die heilsgeschichtliche Aufgaben erfüllen und Kenntnisse darüber haben, offensichtlich keine Gesetzesengel sind oder Engel des alten Bundes, wie du sie nennen willst, weil ganz deutlich der Hebräerbrief in Kapitel 2, Vers 16 sagt, dass Gott für heilsgeschichtliche Aufgaben nur den Samen Abrahams nimmt und keine Engel im traditionellen Sinne, Engel. Würde also bedeuten, sämtliche heilsgeschichtlichen Handlungen, die auch im unsichtbaren Bereich gesteuert werden und ausgeführt oder verantwortet, das müssen, ich sage es mal ganz einfach, Gläubige gewesen sein, die mal hier auf dieser Erde gelebt haben, Same Abrahams sind und vielleicht, das ist wünschenswert, sogar zum Leib des Christus gehören, weil wir hier ja auch vielfach Aufgaben haben, die wir nicht so statisch sehen dürfen, weil der Christus ist ja auch in dir und er ist in mir, gell? Also wenn der so statisch betrachtet werden müsste, dann würde das heißen, wenn er in mir ist, kann er nicht in dir sein, gell? Und von daher wird es auch, was die Aufgaben betrifft, später so sein. Also einer der sieben Engel verkündet ja das Geheimnis der Frau, wie wir noch im Vers 7 lesen werden, das Geheimnis des wilden Tieres, das heißt, er hat endzeitgeschichtliche Kenntnis, ist deshalb offensichtlich kein gewöhnlicher Engel, in Anführungszeichen, sondern einer mit heilsgeschichtlicher Kenntnis. Später treffen wir wieder einen solchen im Kapitel 19, weil im Kapitel 19 heißt es dann, dass der Engel dem Johannes die Braut und die Frau des Lämmleins zeigt, das neue Jerusalem. Das heilsgeschichtliche Ziel der ganzen Schöpfung letztlich. Und mit dieser Kenntnis im Hintergrund, muss ich sagen, ist auch hier dieser Bote ein ganz besonderer Bote. Hier wird die große Hure angesprochen im Vers 1. Groß, das weist ja darauf hin, es geht hier um ein weltweit erkennbares, großes, wichtiges Ereignis. Eine Verfahrensweise, ich formuliere es ganz neutral, zunächst, die uns hier im Kapitel 17 was Weltreligiöses vor Augen stellt und im Kapitel 18 etwas politisch-wirtschaftliches weltweites System vor Augen stellt. Und die große Hure, das ist auch interessant, es wird auch noch zwei oder dreimal erwähnt und wichtig werden, sitzt ja auf diesem Tier mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern, was sieben Regenten darstellt, über die wir noch reden müssen. Bevor dieses wilde Tier verschwindet und als Achter wiederkommt. Das heißt, die Hure herrscht weltreligiös, weltwirtschaftlich vor dem Endzeitherrscher, weil der nämlich nach Verschwinden des Tieres und dem Auferstehen nach effenden wilden Tier dann als Achter wiederkommt, wie uns das hier die Enthüllung im Kapitel 17 auf Vers 9 dann schildert, da komme ich nachher nochmal drauf. Und das ist ein Stück weit ein Geheimnis, auch das Ende der Hure, weil ja die zehn Hörner zusammen mit dem wilden Tier die Hure am Ende fressen, vernichten, verbrennen. Gell? Ja, du kannst jetzt philosophieren, was das heißen soll, das spare ich mir hier. Aber die Hauptfeinde, und das wird auch deutlich dann im Weltwirtschaftssystem im Kapitel 18, was wir vielleicht das nächste Mal betrachten, wenn der Herr will und ihr auch, gell, dann sehen wir, dass die Hauptfeinde immer die Propheten und die Heiligen sind. Das heißt, die Feindschaft dieses Weltreligionssystems oder Weltwirtschaftssystems konzentriert sich auf die Heiligen, auf das Volk Gottes, auf die Leibesgemeinde, auf Israel. Kannst du jetzt dir selber ausmalen, wer da alles dazugehört. Und das ist bedeutsam insofern, weil wir auch heute schon gewisse Ansätze ja sehen in der Christenverfolgung, die in der Welt es ja heute schon gibt und die zunehmend auch nach Europa geschleust wird durch die aktuellen weltpolitischen Ereignisse. Ich will hier keinen politischen Vortrag halten, ich erwähne es nur am Rande, weil gerade dieses Thema auch einen Sprengstoff darstellt für die Gemeinschaften Land auf, Land ab. Die vielen Wasser, von denen hier die Rede ist, die werden uns ja im Vers 15 nochmal erklärt. Da heißt es, dass diese vielen Wasser Völker, Volksmengen, Nationen und Zungen sind und mit welchen die Regenten oder mit welcher die Regenten der Erde Huren, nämlich mit dieser Hure, die ein weltweites Religionssystem darstellt. Das bedeutet für mich im letzten Schluss, da möchte ich nachher noch mal etwas mehr zu sagen vielleicht, dass die Religion, die Weltreligion, um die es hier geht, diese vermischte Weltreligion, seine Vermischung, Babel heißt ja, wie wir noch lernen werden, in Vermischung, dass diese vermischte Weltreligion so großen Einfluss hat, dass sämtliche Regierenden dieser Erde ihrer Macht verfallen, berauscht werden, inklusive der Bewohner des Erdkreises. Also wir haben hier eine weltweite Entwicklung, die wohl dahin führt, dass man Idole verehrt, wer immer das sein mag, das kannst du heute schon sehen, gibt den Fußballgott, gell? Ist einer hier, der ihn anbetet, Hand hoch, oder ähnliche Götter, die weltweit verherrlicht werden, und das wird nachher noch schlimmer werden in dieser endzeitlichen Geschichte, offenbar, sodass die Menschheit berauscht ist von den Vorgängen, die von dieser Hure aus gesteuert werden, nämlich weltreligionsvermischungsmäßig, um das so auszudrücken, wie auch immer. Also, was noch auffällt, es heißt hier im Vers 3, und er trug mich im Geist hinweg in eine Wildnis, und ich nahm eine Frau wahr, die auf einem schallerfarbenen wilden Tier sitzt, das voller Namen der Lästerung ist und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Soweit die Beschreibung der Frau. Was hier auffällt ist, und das ist für die Endzeitgeschichte entscheidend, dass die Frau in der Wildnis ist. Und jetzt muss ich mal ins Alte Testament gucken, wie in der Prophetie Gott in Verbindung mit Babel genau das verwendet. In Hesekiel 20, 35 wird uns gezeigt, dass die Wildnis der Völker mit Babel identifiziert wird und ganz explizit mit dem Land Shinar, Sinear wird es meist übersetzt, Hebräisch Shinar, da wo Babel, das alte Babel gewesen ist, da wo das alttestamentliche Babel sich entwickelt hat nach der Flut. Und wir haben noch eine zweite Prophetie, die heißt in Jesaja 5, Vers 7 bis 11, wo es um dieses Hohlmaß geht, dieses Eva, in das der Prophet sagt, die Gesetzlosigkeit und der Frevel hineingetan werden. Und da sitzt eine Frau drin, und dieses Hohlmaß, dieses Fass wird von 2 Frauen in die Ebene Shinar, dahin, wo das Babylon war, getragen, und zwar in der Endzeit. Das heißt, wenn die endzeitliche Auslegung, die endgeschichtliche Auslegung stimmt, und für die bin ich eigentlich, ich stelle euch nachher beide noch vor, die endgeschichtliche Auslegung stimmt, dann würde das heißen, es ist weltpolitisch interessant, dass wir hier feststellen, dass schon in der Prophetie des Alten Testamentes auf die endzeitliche Erfüllung mit Babylon der Großen hingearbeitet und gewiesen wird. Und wenn du heute dir die Landkarte mal vorstellst, ich hoffe, dass euch das gelingt jetzt, weil ich habe keine Präsentation dafür. Ich appelliere an eure Fantasie, gell? Nach dem Motto, stell dir das mal vor. Wenn du es nicht kannst, guckst nachher nach. Die Landkarte ist euch bewusst, gell? In etwa. Wenn du weißt, wo der Persische Golf ist, der geht von Süd an der Nordspitze Afrikas, von Südosten nach Nordwesten, dann ist es wie folgt angeordnet. Wir haben im Norden den großen Iran und im Süden davon Saudi-Arabien, die arabische Halbinsel, kannst du auch sagen. Und dazwischen, dieser Keil, der dazwischen ist zum Persischen Golf, wo Kuwait ist und die Spitze von Irak, da beginnt der grüne Halbmond, der sich über Syrien bis nach Jordanien, Israel und ein Stück auch noch, nicht Jordanien, ich meine ja Libanon, ja danke, die verwechsel ich manchmal, und bis dahin geht. Und dieses Spannungsfeld in diesem sogenannten grünen Halbmond, das ist ja die Wanderung des Abraham gewesen, da wird hier endgeschichtlich festgestellt in Verbindung mit der alttestamentlichen Prophetie, dass diese Shinar, dieses Babel, die Verfehlung sozusagen der Welt wieder dahin getragen wird. Ich persönlich halte so von der Auslegung, Babylon könnte Jerusalem sein, nicht so viel. Ich respektiere das, wenn das mancher so sehen mag. Aber ich bin der Meinung, wenn die Bibel Babylon schreibt, glaube ich zunächst mal, was da steht, ohne das zu ändern. Würde also bedeuten, dass wir, und das ist ja heute schon absehbar, in diesem Bereich zwischen Iran und Saudi-Arabien, Irak, Syrien, weit gegriffen, eine Weltentwicklung erwarten dürfen, die weltpolitisch, weltreligiösen Einfluss verspricht. Wir haben vorhin am Kaffeetisch schon darüber gesprochen, ob denn der sogenannte IS da was mit zu tun hat. Möglicherweise ja, aber nicht endgeschichtlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die endgeschichtliche Darstellung gemäß der Schrift geht eher in israelitische, jüdische Richtung und nicht in islamistische Richtung. Das würde also heißen, wenn der Vormarsch des Islam nach Europa einen gewissen Erfolg haben sollte, was ja noch nicht feststeht, dann kann das nur zeitlich vorübergehend sein, aber nicht dauerhaft endbezogen für diese Schilderung hier in Verbindung mit Babylon. Dass wir zwischenzeitlich auch mal enthauptet werden können, weil da in irgendeinem Stadtteil von Deutschland die Scharia regiert, das musst du dann in Kauf nehmen. Das ist eine Nebenerscheinung, sozusagen ein Kollateralschaden der endzeitlichen Entwicklung. Ich habe letzte Woche im Hauskreis oder in der Versammlung, habe ich vergessen, gesagt, was erwartest du denn? Wo war das bei euch? Gell? Ja, genau, danke. Jetzt sitzen sie alle zwei oder drei. Und da habe ich gesagt, was erwartest du denn, wenn sie dir den Kopf abhauen? Ist das jetzt ein Problem für dich oder was? Wo willst du denn hin? Gell? Glauben wir, dass wir ein Teil von Christus sind und bei ihm sind, wenn das passiert? Ja, dann mach's gleich, gell? Was Besseres kann da noch nicht passieren. Verstehst du, da müssen wir hinkommen, mal in diese Freiheit des Glaubens und das auch zu denken und zu leben und nicht immer nur theoretisieren, ja, wie schön das beim Herrn ist, aber lass mich noch hier, ich will noch ein Haus bauen, gell? Und pfeife auf das Haus, ja, wenn es vorher passiert, ist mir das doch lieber, da habe ich die Arbeit nicht. Also versteht ihr, ein wenig realistisch, glaubensrealistisch ist das für mich. Und wir können da nicht immer nur schlaue Predigten halten, wenn es ernst wird, fängst du an zu jammern. Dann musst du den Kopf hinhalten und sagen, hau zu, ich will endlich zum Herrn. Diesen Mut brauchen wir, weil es könnte sein, dass der das dann gar nicht macht, weil der sagt, das habe ich noch nie erlebt und geht fort. Oder du rufst laut Jesus und der nimmt die Beine in die Hand. Alles möglich. Also verlass dich auf den Herrn, auch in so einer ernsten und direkten Situation. So, genug Weltgeschichte. Wir müssen wieder zurückkommen zu unserem Kapitel 17. Aber ich finde es trotzdem spannend. Gell? Kapitel 17. Ich will euch mal jetzt anhand einiger Verse des Kapitels 17 ganz kurz diese Frau, die große Hure, nochmal vor Augen führen, wie sie uns hier geschildert wird. Vers 1 haben wir schon gehört, sie ist eine große Hure. Also sie hat viel Einfluss. In Vers 3 haben wir schon gehört, sie sitzt am schallachfarbenen wilden Tier, das voller Namen der Lästerung ist und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Dazu später noch, zu all den Versen, nur erstmal als Überblick. Im Kapitel 4 lernen wir, wie sie angezogen ist. Purpur, Schallach, Gold, wertvolle Steine, Perlen, einen goldenen Kelch. Und in der Hand hat sie den Kelch voller Gräuel und Unreinigkeiten und Hurerei. Das spielt auch noch eine Rolle in Verbindung auch mit den Pharisäern. Oder Vers 5, auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Vers 6, sie ist berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Das heißt, sie bringt jede Menge Christentum, um das mal so auszudrücken. Es geht für mich um eine endzeitliche Auslegung. Das heißt, das hat ihr nicht gemacht vor 4000 Jahren oder wann das gewesen ist. Nee, noch länger her, nach der Flut. Sondern das macht die noch, wenn sie herrscht, in der endzeitlichen Erfüllung, bin ich fest von überzeugt. Und deswegen habe ich auch eben gesagt, halt deinen Kopf hin, das kann uns passieren. Das ändert nichts daran, dass das wirkliche Endgeschehen nicht islamistisch ausgeht. Das gibt es nicht nach der Prophetie der Bibel. auch wenn es so aussehen mag. Vers 7 nochmal, sie ist ein Geheimnis, wird das gerade wiederholt. Vers 9, sie sitzt auf 7 Häuptern, das sind 7 Berge, das sind 7 Regenten. Ist die Frage, was für Regenten, wenn es endzeitlich in Erfüllung gehen soll. Dann sitzt sie an vielen, sitzt sie an Wassern, Vers 15, da heißt es dann, die Wasser sind Völker, Volksmengen, Nationen und Zungen. Und im Vers 16, sie wird von den 10 Hörnern und dem Tier verwüstet, nackt gemacht, gefressen und verbrannt. Das war's dann, gell? Also das Weltreligionssystem, schon mal vorweggenommen, das Weltreligionssystem wird vom politischen Weltwirtschaftssystem beseitigt. Das muss uns auch mal klar sein. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Könnte eigentlich sagen, ich warte schon drauf, gell? Aber vermutlich ist es halt die Entrückung vorher und dann sehen wir das von oben, gell? Und ich will euch jetzt nicht die Angst vor der Endzeit nehmen, gell? Du kannst ruhig ein bisschen haben, das macht nichts, das hält frisch. Aber du sollst zumindest wissen, dass die Weltreligion nicht das letzte Wort ist, sondern die babylonische, politische, wirtschaftliche Weltherrschaft ist das Letzte, was die Religion beseitigt, bevor es selber kaputt geht. Weil dann stehen noch die ganzen reichen DAX-Unternehmen stehen dann da, gell, und jammern, weil sie keine Geschäfte mehr machen können. Dann ist endgültig aus, egal wie viele Blasen es da vorher noch gegeben hat, weil die nächste platzt bald. Ja, dann, weil die Hure, die da auf diesem Tier sitzt, schallachfarben gekleidet ist. Was ist denn das? Wenn du mal in die Bibel reinschaust, siehst du, Schallach hat immer mit Reichtum zu tun und mit königlicher Herrschaft. Als Jesus nach Pilatus Verhör dann sozusagen verspottet wurde, was hat man denen dann angezogen? Ein schallachfarbenes Gewand, gell? Weil er gesagt hat, ich bin König der Juden. Und das war die sozusagen die Verspottung seiner Königsherrschaft, ein negatives Beispiel. Und jetzt sitzt die Frau auf dem Tier, bevor der Achte kommt, habe ich schon erwähnt. Und deswegen ist sie damit auch ein Stück weit ein Geheimnis, wie hier Vers 5 sagt, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Wir werden die ganz schwierig einordnen können. Das, heute ist das noch gar nicht möglich. Dann musst du warten, bis das soweit ist. Ich warne ja immer wieder davor, voreilige Schlüsse aus der politischen Entwicklung unserer Zeit zu schließen und jetzt schon zu sagen, der ist das und der ist das und der ist das. Das ist bis jetzt immer schiefgegangen. Das hat noch nie gestimmt. Ich bringe euch da noch ein Beispiel. Ja, die 7 Häupter, haben wir hier gelernt, sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Das sind 7 Regenten. Und jetzt kommt der interessante Satz, zu dem ich dann auch noch komme. 5 fielen, einer ist, der andere kam noch nicht. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Das ist auch so ein Geheimnis. Und glaube ja nicht, dass ich weiß ganz genau, wer das ist. Ich mache euch 2 Vorschläge, gell? Und vielleicht hast du noch einen dritten, könnte ja auch sein. Und die 10 Hörner sind 10 Regenten. Und was wird von diesen 10 Regenten gesagt? Es sind Regenten, die noch keine Regentschaft empfingen. Wenn also heute einer sagt, wisst ihr schon, wer die 10 Regenten sind, dann muss ich sagen, es tut mir leid, gell? Endgeschichtliche Auslegung, die kommen erst noch, die kennt noch gar keiner. Die haben noch nie regiert. Wen willst du da einordnen? Es gab ja schon mal eine Zeit, wo die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, so in diese Richtung gerückt wurde. Ich komme nachher noch zu den römischen Verträgen und wie ich das einordne, aber das war alles nur Vorgeplänkel und Täuschung und die übereifrigen Propheten, die sind da schon losgerannt. Ich kann mich erinnern, 9/11, gell, 2001, da hieß es schon, ja, die Hörner des Ziegenbocks wurden beseitigt, gell, die 2 Türme, World Trade Center in New York. Da habe ich damals auch für mich den Kopf geschüttelt, das kannst du nicht immer offen machen, weil man will ja nicht mehr Unverständnis ernten, als schon da ist. Von daher glaube ich nicht, dass wir so schnell im Urteil sein sollten, wenn es um diese Dinge geht. Also Vorsicht, gell? Besser im Nachhinein feststellen, das war der Ziegenbock oder der Witter oder er war es nicht. Gell? Weil heute kannst du den nach meiner Sicht der Dinge noch nicht genau ausmachen. Es gibt Ansätze in eine gewisse Richtung, gebe ich zu, aber Vorsicht. So, über Puber und Schaller haben wir schon gesprochen, was in 4 bis 6 beschrieben wird. Interessant ist, dass die Hure als Weltwirtschaftssystem, als politisch-weltwirtschaftliches System im Kapitel 18 die gleichen Klamotten anhat. Also auch hier wieder Reichtum und königliche Herrschaft. Das heißt, die Weltwirtschaft hat einen vorherrschenden Einfluss in der Welt, der aber dann auch von den 10 Hörnern irgendwo mit beseitigt wird. Am Ende geht das Tier ja in die Versenkung und ja, hat sein Gerichtsort, den Feuersee, wo es da zurechtgebracht wird. Also der Achte, wer immer das auch ist, ich habe ja einen Denkvorstoß gemacht, ich werde ihn nachher auch nochmal erwähnen, vielleicht zum Schock für den einen oder anderen, aber ich bin so für heilsame Schockierung, gell? Weil wenn du mal so konfrontiert wirst mit irgendwas ganz Neuem, dann musst du nämlich neu nachdenken. Und neues Nachdenken ist immer gut. Gell. Wir sind ja alle traditionell geprägt irgendwoher. Gell. Meine Geschichte kennen die meisten und da schleppst du immer noch so ein Stück weit davon mit. Und deswegen braucht man ab und zu mal so einen provokativen Anstoß, um wieder neu nachzudenken. Ja, wie geht's weiter? Babylon die Große, ein Mysterium, ein Geheimnis. Und hier sind wir, biblisch gesehen, sozusagen beim dritten Geheimnis in der Enthüllung. Es gab schon zwei Geheimnisse. Das erste Geheimnis steht im Kapitel 1. Die 7 Sterne, die auch 7 Leuchter sind und die 7 Gemeinden, also die Ekklesia, darstellen. Und interessanterweise im Kapitel 10 haben wir das zweite Geheimnis. Das ist das Lämmlein als Christus in Haupt und Gliedern, das bei der 7. Posaune vollendet wird. Also die ersten beiden Geheimnisse haben es mit uns zu tun. Und das letzte Geheimnis, was hier genannt wird, mit der Gegenseite. Und ich habe eine Tabelle gemacht über Nachäffungen. Es gibt ja einige Nachäffungen, eine habe ich glaube ich schon erwähnt, die Auferstehung. Da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Nachäffungen. Und der Diabolos mit seinen Werkzeugen, wildes Tier, falscher Prophet, 10 Regenten, dann das gleiche nachäfft, was Jesus ihm sozusagen vorgemacht hat. Und hier sehen wir auch dieses Antichristliche, das Gegenchristliche. Und von daher ist, wenn wir die Einzelheiten betrachten, wirst du zu dem Schluss kommen, dass heute, hier und jetzt es noch nicht möglich ist, in allen Einzelheiten die endgeschichtliche Entwicklung zu benennen mit Ross und Reiter. Mit aller Vorsicht. Gell. Wir haben sicher einen großen Trend dahin, keine Frage. Ich bin der Letzte, der was rausschiebt, keine Sorge, sondern ich möchte nur zur Vorsicht mahnen, weil ich da schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, auch in meiner früheren Religion. So, es geht also darum, dass hier dieses Babylon als Hure, und da komme ich jetzt zum ganz wichtigen Punkt, der auch mit den Tagen Noahs zu tun hat, das war ja unser Ansinnen auch, dass wir hier in Verbindung auch mit dem Thema von Jens mal endgeschichtlich auf die Tage Noahs zu sprechen kommen, weil Jesus ja gesagt hat, die Anwesenheit des Menschensohnes wird sein wie in den Tagen Noahs. Jetzt muss man mal da hingucken, was war damals, und dann weißt du, was kommt wieder. Und das Hauptmerkmal, das dieses Geheimnis betrifft, ist die Vermischung. Das heißt, Babylon, erkläre ich gleich noch aus dem hebräischen Text heraus, hat es mit Vermischung zu tun. Und die Vermischung, um die es hier hauptsächlich geht, die ja ganz gewaltig ist, die wird schon in Daniel Kapitel 2, Vers 43 vorhergesagt für die Endzeit. Egal wie du das bisher gesehen hast, Daniel schreibt hier, oder dem wird gesagt in Kapitel 2, Vers 43, dass du das Eisen mit dem lehmigen Ton, es geht um das Standbild mit deinen Füßen, gell, das wir hier schon besprochen haben, gezeigt haben, ist euch allen bekannt, dass du das Eisen mit lehmigen Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie Eisen mit Ton nicht vermischt, sich nicht vermischt. Die Vermischung von Geistern mit dem Samen der Menschen. Ich habe die Tage eine Auslegung gelesen, wo es hieß, ja, jetzt kommen die ganzen Moslems nach Europa und das haftet nicht aneinander, das ist wie Eisen und Ton, das wäre jetzt diese Erfüllung. Vorsicht, gell? Also das passt in meine heilsgeschichtliche Denke überhaupt nicht rein, sondern hier heißt ganz deutlich, Sie, was sind denn die Sie? Sie, die Moslems, niemals. Weil da steht, sie vermischen sich mit dem Samen der Menschen. Also ist das kein Menschensamen, der sich vermischt. Weil der eine Teil ist Menschensamen und der andere ist eben kein Menschensamen. Was gibt es denn außer Menschen noch für Samen? Ich meine jetzt nicht den Radieschensamen, gell? Sondern ins Geistliche denkend, Tage Noahs, gell? Was ist denn da vor der Flut passiert? Dass die Geister sich materialisiert haben und haben Frauen der Menschen genommen, wie uns 1. Mose 6 deutlich berichtet, und haben dann sozusagen eine vermischte Generation gezeugt aus Geistersamen und Menschensamen. Jetzt müsste man auch die Kainslinie betrachten, müsste von Adam her die drei Linien sehen, die Ekklesia, die normalen Menschen und die Kainsmenschen, gell, die ja durch den geistlichen Samen alles durch den Adam hindurch gepresst in diesen Kosmos hineingegangen ist. Das wäre ein ganz anderes Thema wieder. Und ich sehe also hier endgeschichtlich ganz deutlich den Hinweis, dass wie in den Tagen Noahs es wieder Geistervermischung mit Menschen gibt. Das heißt, es materialisieren sich Engel, um es mal so auszudrücken. Ob wir das sehen können oder nicht sehen können, wann das anfängt und wann es zu Ende ist, wissen wir, wann das anfängt, endgeschichtlich in den letzten 7 Jahren. Also ich muss die ganze Enthüllung endgeschichtlich betrachten. Ich sage das aus meiner Sicht, weil eben im Kapitel 1 deutlich steht, wann das alles stattfindet. Und dazu gehört auch das Tier mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern, das erst in dieser Endzeit zu sehen sein wird. Und ein Kennzeichen dieser Vermischung von Geistern und Menschen, dass das wiederkommt, davon lesen wir am Prediger, Kapitel 1, Vers 9, 3, Vers 15, das, was war, wird wieder sein, gell, gibt nichts Neues unter der Sonne und so weiter. Die Stellen sind euch ja bekannt. Und wie das in den Tagen Noahs war, genauso wird das wieder stattfinden. Und diese Vermischung hat ja noch einen Aspekt. Diese Vermischung, wenn wir weiter gucken an die Geschichte Israels und hier das Kapitel 2 der Enthüllung betrachten, da wird im Kapitel 2 zu der Versammlung in Bergamos gesagt, ich habe weniges gegen dich, 2 Vers 14, da du dort welche hast, die die Lehre an der Lehre Biljams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu werfen, Götzengeopfertes zu essen und zu huren. Geschichte ist hoffentlich bekannt. Das heißt, hier gab es auch eine Vermischung. Die Biljam-Vermischungslehre bestand darin, dass aufgrund sexueller Freizügigkeit eine Blut- und Namenvermischung sozusagen eine stattfand und damit die Hurenden eine genetisch wesenhafte Veränderung erfuhren. Also wer heute hurt, wer schon immer gehurt hat, egal wann er gehurt hat, Hurerei, oder ich drücke es anders aus, eine sexuelle Vereinigung von zwei Wesen hat immer auch einen Blutaustausch zur Folge. Und damit eine genetische Veränderung findet bei beiden statt. Und das ist jetzt nicht mein Thema, aber wichtig ist, dass wir das zumindest mal gehört haben. Und genau das wird in der Endzeit wieder passieren. Und das ist das, was der Biljam sozusagen veranlasst hat. Und das ist endzeitliches Geschehen wiederum. Und wenn ich jetzt weiß, dass das sogar von Geisterseite aus gemacht wird, wird also hier auch eine Vermischung von Mensch gewordenen Geistern mit vorhandenen Menschen stattfinden und damit auch eine genetisch wesenhafte Veränderung der Huren dann findet statt. Auf diese Art und Weise kann man den Endzeitgeist auf vortreffliche Weise in die Menschheit tragen. Und es ist ja nicht viel Zeit, gell? Es sind ja nur die letzten 7 Jahre und ich denke, das muss alles ziemlich schnell gehen. Für mich ist auch noch interessant, dass diese Vermischung einmal auch bei Laodicea zum Ausdruck kommt, heiß und kalt, gell? Wenn das zusammenkippst, was gibt das? Lauwarm. Und das heißt also, jeder Kompromiss, egal welcher Kompromiss das ist, geht immer zum Negativen. Kompromisse machen ist immer negativ, weil einer muss nachgeben. Gell? Eine Vermischung ist immer negativ. Und wir haben im Alten Testament, ja im Hebräischen, diese großartige Darstellung des Babel in seinen Buchstaben im Vergleich zu dem Gott, Du musst jetzt nicht Hebräisch lernen, schlecht ist es nicht, gell? Das kann man machen, aber ist nicht zwingend notwendig. Ich sage euch das jetzt mit deutschen und hebräischen Buchstaben. Babel wird geschrieben mit zwei B und einem L, also Bet, Bet, Lamet auf Hebräisch. Die Selbstlade musst du dir denken, weil die stehen nicht in der hebräischen Sprache, die werden nur gesprochen, aber nicht geschrieben. Und das B, das hebräische B, heißt einmal die Zahl 2 und zum anderen ist es das Wörtchen in. Wenn ich jetzt 2b habe und dahinter kommt ein L, das L ist das Zeichen für die Zunge. Lashon, die Zunge, L, Zeichen für die Zunge. Heißt also in zwei Zungen. So könnte ich Babel übersetzen. Was ist in zwei Zungen? In zwei Zungen ist Vermischung. Da schwätzt einer so und dann wieder so. Gibt es ja auch heute schon unter Menschen. Du lachst mal was gelegentlich selber. Also Vorsicht. Während, wenn Babel in Vermischung heißt oder in zwei Zungen, die Gegenseite, die heißt El, nämlich Gott. Und El wird geschrieben mit Aleph, also Deutsch A. Es ist aber kein A, es ist nur ein Knacklaut, der wie A gesprochen wird. Das Aleph und dann auch das L, das Zunge-Symbol. Würde also heißen, der Gott heißt eine Zunge. Das heißt, unser Gott ist einzüngig, nicht zweizüngig. Zweizüngig ist babylonisch. Und wir lesen im Neuen Testament an verschiedener Stelle bei Johannes und bei Paulus, dass Gott, bei Gott nichts vermischt ist. Auch nicht Licht mit Finsternis. Er ist nur Licht. Ja. Und von daher wird hier deutlich der Unterschied zwischen dem Babel in Vermischung, in zwei Zungen und dem El, dem Gott, der eine Zunge ist, der die Wahrheit ist und die natürlich auf Christus zielt. Das heißt, die herausragendsten Merkmale des babylonischen Prinzips in diesem Kosmos sind erstens eine religiöse und wirtschaftliche Konzentration mit weltweiten Auswirkungen, die sogar Einflüsse nimmt bis in den Himmel. Wir wissen ja, die Himmel regieren, keine Frage. Und auch jede Nation hat ihren Engel über sich, das kannst du bei Daniel nachlesen. Und im Daniels Prophezeiung im Kapitel 8, wenn es um diesen Ziegenbock geht, mit dem einen Horn, dann vier Hörner und dann das kleine Horn, ich spare mir jetzt die Ausführung, da wird ja auch gesagt, dass das Horn so groß wird, dass es sogar Sterne vom Himmel holt und auf der Erde zertritt. Kannst du darüber nachdenken, was das wohl heißen soll, das machen wir heute nicht. Sondern er sagt weiter noch bis in Vers 12 von Kapitel 10, von Kapitel 8 bis in Vers 12, dass damit auch die Wahrheit zu Boden getreten wird und er hat damit Erfolg. Das heißt, endzeitliche Entwicklung geht dahin, dass es nur noch Vermischung gibt, Globalisierung in höchster Form, sowohl religiös, geistlich, dämonisch, wirtschaftlich, was du dir denken kannst. Also eine Weltherrschaft wird angestrebt, die hier biblisch vorhergesagt ist. Und jetzt könntest du eine ganze Reihe von Bibeltexten lesen, die das natürlich beweisen. Das würde heute zu weit führen. Aber wir sollten mal einen Blick auch in die Welt werfen, so wie sie heute ist. Da hast du doch schon große Ansätze dafür. Ist es nicht so, dass es eine zunehmende Zentralisierung der Macht gibt, des Handels und auch der Religionen? Ich will nur mal die wirtschaftliche Seite, die ja ganz offensichtlich ist, kurz ansprechen, was wir dann beim nächsten Mal im Kapitel 18 noch sehen werden. Ist es nicht so, dass im Moment versucht wird, Europa unsicher zu machen, auch wirtschaftlich unsicher? Ich sage noch Stichwort VW, gell? Die haben gelogen, keine Frage, gell? Warum gerade jetzt? Und jetzt versucht das amerikanische Finanzsystem, ich nenne es mal so, zusammen mit dem russischen Finanzsystem, alles was dazugehört und ferner dem asiatischen System, was jetzt in Wartestellung steht, dieses Europa zu zerstören wirtschaftlich, um dann entweder die Seite oder die andere die Oberhand darüber zu haben. Entweder werden wir russisch wirtschaftlich oder amerikanisch wirtschaftlich, gell, das wissen wir noch nicht. auf jeden Fall das europäische Wirtschaftssystem und Geldsystem wird verschwinden, das steht fest. Und beobachte, dass das Bargeld abgeschafft wird. Gell? Da hat man erstmal nur so eine Blase losgelassen, um die Bevölkerung dran zu gewöhnen. Ne? Die schreien alle, nein, meinen 500er will ich behalten, gell? Und meinen 100er auch. Und wird dann nichts nutzen. Also das Bargeld wird abgeschafft, das steht fest. Und wenn du die Politik, ich darf nicht so viel über Politik reden, ich weiß, aber das gehört hier dazu, wenn du die Politik der europäischen europäischen Zentralbank siehst, die jede Menge Schrott aus der ganzen Welt kaufen auf unsere Kosten und die Zinsen auf Null fahren, ja, im Gegenteil, es noch Strafzinsen gibt demnächst. Wenn du mehr als 100.000 Euro auf der Bank hast, musst du Geld bezahlen, dass sie das für dich aufheben, gell? So weit sind wir heute schon. Ich habe in der Schweiz ein Konto, gell, weil es da Leute gibt, nicht weil ich einen Haufen Geld habe, gell, ich verstehe das nicht falsch, weil es da Leute gibt, die Bücher von mir kriegen und die wollen gerne in der Schweiz bezahlen und keine Auslandsüberweisung machen, was ich verstehen kann. Nachteil ist, dass ich habe ein gebührenfreies Seniorenkonto in Basel, gell. Habe ich gedacht, toll, gell. Und jetzt vor 2 Jahren, da kam die Mitteilung, du bist ein Ausländer, jetzt wollen wir von dir jeden Monat 20 Franken, gell, damit du bei uns ein Konto hast. Und das hängt zusammen mit dieser Denke, die nicht nur in der Schweiz, sondern eben in ganz Europa vorherrscht und weltweit sich auch durchsetzen wird. Wollte ich euch gar nicht erzählen, kam ja gerade so, gell, damit du das auch mal gehört hast. Also jetzt kannst du dir überlegen, behalte ich das Konto, weil das kostet mich jeden Monat 20 Franken, gell? Das sind ja auch fast 20 Euro heute. Kann ich mir das leisten oder nicht, gell? Darüber rede ich jetzt nicht. Das musst du dann entscheiden, aber daran sehe ich, dass die Banken in ihrer Verzweiflung, weil sie nichts mehr einnehmen können, über Gebühren und andere Schnickschnack, was sie sich noch einfallen lassen, Strafzinssätze, da war wieder an ihr Geld kommen. Also die gesamte Weltwirtschaft ist ja verschuldet, beziehungsweise die Politik ist verschuldet. Also es gibt so viele Schulden in der Welt, die kannst du gar nicht mehr bezahlen. Das ist also, gibt es nicht mehr. Und wenn das Bargeld abgeschafft ist, was mit Sicherheit kommt, weil es auch in der Enthüllung steht, es gibt mal eine Zeit, wo du nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, weil du kein Geld hast, gibt es nämlich eine andere Währung. Wir haben ja schon die Bitcoins im Grunde als Vorgeschmack, was ich zwar für Unsinn betrachte. Aber du kannst dann kannst du feststellen, dass wenn das Bargeld abgeschafft ist, was mit Sicherheit kommt, das steht ganz fest, dass das so kommt, gibt es nur noch Buchgeld. Das heißt, du hast ein Konto mit einer Zahl, gell? Und jetzt kann die Bank mit deinem Konto machen, was sie will. Gell? Wenn die morgen beschließen, nächste Woche musst du 10% jeden Monat abdrücken, weil wir das brauchen, kannst du nichts mehr machen, weil du hast kein Geld mehr. Das unter der Matratze wird ja auch irgendwann alle. Jetzt gibt es ganz schlaue Leute, und das betrachte das jetzt nicht als Empfehlung, die ihre Finanzen so regeln, dass sie das in materiellen Dingen machen. Wer das genau wissen will, muss mich mal fragen, ganz alleine, gell? Das kann ich hier am Mikrofon nicht sagen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, sich ein wenig davor zu schützen, unter dem Motto, wir sorgen vor, wenn wir die endzeitliche Entwicklung kennen. Und das wäre sinnvoll für den einen oder anderen, das vielleicht zu machen. Zurück zu unserem Kapitel 17. Es war genug. Ich bin, da muss er bald aufhören, gell? Das ist 5 vor 5, meinen. Gut, also Kapitel 17 im Vers 7, ich mache das jetzt relativ gelassen, kurz, gell? Da heißt es, und der Engel sagte zu mir, weshalb staunst du? Ich staune ja auch, gell? Ich werde dir das Geheimnis der Frau sagen und des wilden Tieres, das sie transportiert, und die 7 Häupter und die 10 Hörner hat. Also ein Geheimnis, haben wir schon drüber gesprochen. Und im Vers 9 heißt es dann, um das zu verstehen, hier ist der Denksinn der Weisheit hat erforderlich. Die sieben Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind 7 Regenten. Und jetzt ist die Frage, wenn Daniel sagt, die Himmel herrschen, wenn von oben regiert wird, Daniel 4, Vers 23 und 26, wenn von oben regiert wird, dann haben wir weder Einfluss darauf, noch nutzt unser Jammern etwas, sondern wir stellen fest, wenn die Himmel regieren als Geheimnis, das kann ich erst feststellen, wenn es soweit ist. Es ist müßig, heute darüber sich Gedanken zu machen, wie das im Einzelnen abläuft, sondern wir müssen lediglich die großen Rahmen kennen. Wichtig ist für uns, dass bei der 7. Posaune dieser Spuk aufhört, weil nämlich dann das Geheimnis Gottes vollendet ist. Das sind 3,5 Jahre vor Ende dieses Äons und der Christus in Haupt und Gliedern die Regentschaft über den Kosmos übernimmt. Dann gibt es nur noch Gericht für den Rest, der noch da ist. Dann sind die alle pleite und die Weltwirtschaft ist kaputt und die sind alle am Jammern. Dann gibt es nur noch Plagen, gell, eigentlich, nämlich die letzten Plagen am Ende dieses Äons, um das göttliche Gericht sozusagen zur Wirkung zu bringen. So, und jetzt wird von diesem Tier gesagt, das ist noch wichtig, das war, ist nicht und ist im Begriff aus dem Abgrund heraufzusteigen und wegzugehen, hinein und verderben. Und die Bewohner starren wieder. Welches Tier ist denn das dann, wenn die Enthüllung endzeitlich ausgelegt werden sollte? Und da sind wir jetzt bald, wo ich euch den Unterschied erklären will. Dann muss ich doch sagen, dieses wilde Tier mit den 7 Köpfen, das kommt noch. Das reitet doch noch gar nicht. Da sitzt doch noch keine Hure drauf. Was hat Kapitel 1 zu Johannes, Jesus gesagt? Schreib auf, was du siehst. Was hat er gesehen? Vers 10. Was am Tag des Herrn geschieht, das kommt noch. Also ist noch nicht da. Und von daher müssen wir aufpassen, dass wir hier nichts falsch machen in unserer Denke. Das heißt also, es gibt 2 mögliche Auslegungen, die wollte ich euch ja vorstellen. Einmal die zeitgeschichtliche, das würde bedeuten in aller Kürze, zeitgeschichtlich, es gab 5 Regenten, als Johannes auf dieser Erde war, nämlich Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien und Griechenland. Und der 6. der ist, das heißt zur Zeit des Johannes, war Rom die Weltherrschaft, hatte Rom die Weltherrschaft inne und einer kommt. Jetzt die Frage, ist er schon gekommen, der 7. oder ist er noch nicht da, wenn ich zeitgeschichtlich auslege, ist er da. Manche sagen, ja, das hat mit der Verlängerung des Römischen Reiches zu tun und mit Europa, nämlich die römischen Verträge im März 57, die da geschlossen worden sind von der Bundesrepublik, von Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlanden in Rom. Und man hat die EWG gegründet, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und infolge und verändernder Verträge und Hinzunahme anderer Bedingungen wurde daraus die Europäische Union, die es heute auch gibt und die wir, wie vorhin schon festgestellt, sagen können, die wird zerschlagen, gell? Die gibt es irgendwann nicht mehr. Jetzt könnte man, ich kann das verstehen, als zeitgeschichtliche Deutung sagen, ja, das ist das 7. Haupt, das wird verschwinden zusammen mit dem ganzen Tier und kommt als 8. wieder, weil auch die Europäische Union keinen Bestand hat. Der Euro zerfällt, die Wirtschaft geht kaputt, die Zusammenhänge fehlen, also es geht ein Bach runter damit und damit hätten wir hier diese Erfüllung. Aber Vorsicht, wenn das so wäre oder ist, dann müsste man noch erklären, warum da steht, der 7. herrscht nur eine kurze Zeit. Der 7. bleibt nur kurze Zeit. Das sind 60 Jahre, die es jetzt schon gibt. 58 ganz genau. Würde also heißen, ich bin, wie alt bin ich? 68, ja. Ich war vorher schon da, toll. Ist das jetzt eine kurze Zeit? Ja, heilsgeschichtlich ist das ganz kurz, gell? Was sind 60 Jahre in der Heilsgeschichte? Gar nichts. Könnte also sein. Trotzdem bin ich der Meinung, dass das wilde Tier mit all seinen 7 Häuptern zu sehen sein muss und alleine die zeitgeschichtliche Deutung mir große Schwierigkeiten bereitet. Wenn ich all die Auslegungen über die zeitgeschichtliche Deutung der letzten Jahrhunderte lese, und ich habe 35 Kommentare zur Enthüllung daheim, solange bis ich umziehe, dann sind das weniger Geld danach. Weil die meisten kannst du vergessen. Gell? Und da geht es los von Nero über Chiang Kai-shek oder wie der heißt und Kaiser Hirohito bis Hitler und Stalin. Gell? Das waren alles schon Endzeitherrscher. Und daran merkst du schon, dass da was nicht stimmt, sondern das muss andere Zusammenhänge geben. Und ich bin mit Heinz Schumacher einer Meinung, was auch nicht so immer passiert, gell? Dass es die endgeschichtliche Auslegung die einzige ist, die uns sozusagen keine Schwierigkeiten macht, weil dann kommt das alles erst noch. Das ist natürlich einfach, gell, ganz zu sagen, ja, kommt noch. Ich sage nicht, dass das Zeitgeschichtliche keine Bedeutung hätte, sondern es geht darum, dass das Endgeschichtliche das Zeitgeschichtliche aufnimmt und widerspiegelt. Natürlich sind in den sieben Häuptern, die dann noch regieren, diese sieben Weltmächte vertreten in ihrer Wesenhaftigkeit. Das ganze Unwesen der Weltgeschichte wird konzentriert dargestellt in dem endzeitbabylonischen, in der endzeitbabylonischen Darstellung der Hure mit dem Tier, was dann verschwindet und als Achter auch wiederkommt. Deswegen glaube ich auch nicht, und das ist ein zweiter Aspekt, dass der Endzeitherrscher, so wie Christus, als Nachäffung gezeugt wird, weil es gibt viele Nachäffungen, aber diese Nachäffung kann ich hier nicht sehen, weil deutlich die Enthüllung hier im Vers 8 sagt, dass das wilde Tier mit den sieben Köpfen im Abgrund verschwindet und als ein Achter wiederkommt. Und hier bin ich ja bei meiner Denkspur, die ich euch hier, als wir Kapitel 13 behandelt haben, vorgestellt habe. Die sieben Punkte, die für mich zumindest alle in der Bibel auf Salomo zielen, als den Endzeitherrscher. Und das will ich jetzt nicht erklären, das kannst du auch in meinem Kommentar nachlesen. Es gibt sieben klassische Beweise, die alle auf Salomo zielen und auf keinen anderen, für diesen Endzeitherrscher, der offensichtlich im Abgrund ist. Wenn du seine Geschichte mal liest, würde das Sinn machen. Nur ein Denkmodell, gell? Bitte kein Dogma. Und in diesem Zusammenhang wird also deutlich, dass der Endzeit, dieses endzeitliche Geschehen natürlich aus den sieben heraus eine Konzentration darstellt in seiner Darstellung für die letzte Endzeit. Das mache ich nicht weg. Aber die zeitgeschichtliche Darstellung hat große Schwierigkeiten in sich. Und ich lese euch mal ein Zitat vor aus Herders Bibelkommentar. Da habe ich ja gestaunt, gell? Es gibt ja immer noch ein paar Dinge, die du immer wieder findest, wo du staunen kannst. In Herders Bibelkommentar heißt es zu diesem Geschehen, um das es hier geht, ist ein historischer Irrtum theologisch aus der Welt zu schaffen? Frage. Nicht Johannes hat sich getäuscht, sondern die zeitgeschichtliche Deutung ist unhaltbar. Die ganze Siebenzahl von Königen wird erst vor dem Erscheinen des Antichristen, also in der Zukunft, regieren. Der Tierdämon selbst wird der achte und letzte sein. Die Vision ist ebenso wie jene des 13. Kapitels prophetische Schau der am Ende unmittelbar vorausgehenden Zeit. Nur so lösen sich die Rätsel des Textes ohne Künstelei. Ich fand das sehr ansprechend, auch wenn man vielleicht nicht der Meinung sein muss, unbedingt, das ist dir überlassen, prüf die Beweise und dann wirst du feststellen, ob das so oder so ist. Was ich noch erwähnen wollte, auch weil Jens darauf verwiesen hat, die Tiere müssen wir ein wenig auseinanderhalten. Es gibt ja dieses siebenköpfige mit den zehn Hörnern, was aus dem Mittelmeer zunächst mal kommt, aus dem Meer, das heißt im Westen, von Israel aus gesehen. Und das andere Tier, was nur zwei Hörner hat, kommt aus Eretz Israel, also aus dem Osten. Wenn ich am Strand bei Tel Aviv stehe, guckst du das Mittelmeer, kommt das siebenköpfige. Wenn du dich rumdrehst und guckst Richtung Jerusalem, kommt der mit den zwei Hörnern. Er hat nur einen Kopf. Und das ist dann der falsche Prophet. Die beiden muss man auseinanderhalten, wenn es um die endzeitliche Darstellung geht. Die zehn Hörner sind zehn Regenten, wie schon erwähnt, die noch keine Regentschaft hatten. In dem Tag des Herrn hatten die noch keine Regentschaft bis dahin. Das heißt, die kennt heute noch gar niemand. Selbst wenn die schon leben würden, wissen wir nicht, wer das ist. Diese zehn Könige, die dann Endgeschichte machen, indem sie mithelfen, zusammen mit dem Tier die Hure zu fressen und zu vernichten, nämlich die Weltreligion und anschließend die Weltwirtschaft, worauf es dann diese großen Schwierigkeiten gibt. Und der Text sagt uns hier, sie haben alle nur eine Erkenntnisausrichtung, nämlich sie haben die Erkenntnisausrichtung, die Vermögenskraft und die Autorität, dem wilden Tier der Endzeit zu geben, um das zu machen, was es machen muss. Es ist also eine ganz schwierige Zeit, die uns hier bevorsteht. Aber wir dürfen wissen, der Herr der Herren und der Regent der Regenten, der hier auch erwähnt wird im Kapitel 17, ist die Bezeichnung des alttestamentlichen Gottes, wenn ich aus der Prophetie heraus das erklären will. Und damit wird die Göttlichkeit Jesu auch für die Endzeit und das Neue Testament nochmal bestätigt. Und wer den endzeitlichen Christus verstanden hat, Da weißt du auch, wie der sich zusammensetzt. Wir haben über das Lämmlein gesprochen. Also alles, was im Tag des Herrn geschieht, ab der siebenten Posaune, das ist wahrscheinlich Mitte der letzten sieben Jahre, macht Christus zusammen mit seinen Leibesgliedern. Das heißt aber auch, dass die ersten dreieinhalb Jahre durchaus noch, je nach Zeitrechnung, wir haben das hier schon gemacht, mit Daniel, den 230 Abend und Morgen und so weiter, kann das auch zehn Jahre sein, ich spare mir das alles. Wenn ich nur die einfache Auslegung nehme, könnte es sein, dass auch Leibesglieder noch in den ersten dreieinhalb Jahren der letzten sieben Jahre hier sind und ein Stück von diesem Theater miterleben, buchstäblich. Und deswegen ist ja immer meine Rede, weil wir nicht wissen, wann es anfängt, sorge ein wenig vor, weil der Herr versorgt uns zwar, aber wir dürfen da ein bisschen mithelfen. Und wenn du das noch genauer wissen willst, kann ich da noch ein Beispiel nennen. Das mache ich aber jetzt nicht hier. So, und damit bin ich eigentlich am Ende, nämlich wissend, dass solange die zehn Hörner ohne Regentschaft sind und dem Achten noch nicht ihre Macht gegeben hat, ist auch noch nicht das Ende da, sondern selbst die Machtergreifung der zehn Hörner ist noch Zukunft. Also müssen wir jetzt gespannt sein, wann das passiert und wie das passiert. Weil es sein kann, dass einige von uns das miterleben. Muss nicht sein, kann aber sein. Könntest du manchmal sagen, um auf mein vorheriges Argument zurückzukommen, vielleicht kommt ja der IS vorher und dann wäre ich gekippt, dann muss ich das Ganze nicht miterleben. Gell? Wäre auch noch eine Wunschvorstellung für deine Begegnung mit dem Herrn. So, kurzum. Ist das ein spannendes Thema? Es müssen ein paar nicken. Gell? So, ja, schön, prima. Und dann könnten wir rein theoretisch auch noch das Kapitel 18 betrachten, wenn es um die Weltwirtschaft geht. Aber das sparen wir uns für das nächste Mal auf. Soweit zu diesem Text. Amen.